Wir hatten gestern Abend so ein, oder gestern Nachmittag so ein kleines Treffen, wo wir uns unterhalten haben über einen Gottesdienst. Und dann hat jemand gesagt, es ist immer so schade, wenn die Leute vom Lobpreis, ja, da sind alle erfüllt und voller Energie. Und dann kommen sie zur Predigt und setzen sich auf ihren Platz und irgendwie macht man so dann die Augen zu, den Verstand zu. Und ich lade euch ein, das nicht zu machen, sondern einfach wach zu bleiben, da zu sein, denn wir wollen heute über ganz grundsätzliche Dinge reden, nämlich Gott will mit dir zusammen sein. Wie ist es eigentlich, Gott und ich, war vorher der Rede, wie ist es eigentlich bei der Erlösung? Und wir wollen da zunächst mal schauen, was ist eigentlich der ursprüngliche Plan? Was war ganz am Anfang der Plan, den Gott mit uns Menschen hatte? Und der Plan ist der, dass Gott einfach uns als Könige einsetzt. Gott hat uns in einer besonderen Weise hervorgehoben. Er hat gesagt zu sich selbst, lasst uns Menschen machen. Wozu? Um über diese Welt zu herrschen. Und es sieht jetzt so aus, als ob Gott uns gemacht hat, dass wir unseren Job machen. Das sieht so aus, als ob wir einfach nur da sind, um irgendwie zu gucken, dass diese Welt in einer guten Weise funktioniert. Naja, den Job haben wir nicht so gut gemacht, haben wir gestern oder beim letzten Sonntag darüber geredet. Aber ich glaube, das ist nur die halbe Miete. Es gibt noch etwas anderes, was Gott wollte, etwas viel Wichtigeres. Und es wird deutlich, wenn man schaut, wie eigentlich Gott dem Menschen das Leben gegeben hat. Wer weiß das? Wie hat Gott den Menschen lebendig gemacht? Schöpfungsgeschichte? Gott hat seinen Atem dem Menschen in die Nase geblasen. Mal überlegen, wie groß muss der Abstand sein, dass das funktioniert? Also wenn ich jetzt den Benny, der hier vorne sitzt, Atem in die, ich mach's nicht, Benny, versprochen, Atem in die Nase blasen wollte, das würde nicht funktionieren. Warum nicht? Weil ich zu weit weg bin. Ja? Das funktioniert tatsächlich nur, wenn man super nah dran ist. Gott möchte super nah an dir dran sein. So hat er uns Menschen gemacht. Und das Schöne ist, dass wir dann auch in der Genesis lesen, dass Gott dann immer wieder kommt und den Menschen besucht. Kommt in den Garten Eden und fragt, wie ist es eigentlich, Adam, wo bist du? Will mit Gott, mit den Menschen zusammen sein? Und dann dieses Erschrecken, dass Adam und Eva sich vor Gott zurückziehen. Eigentlich war der Plan was ganz anderes. Gott kommt in den Garten und die kommen auf ihn zugerannt und sagen, hey Papa, schön, dass du da bist. Hey, lass uns kuscheln. Ah, vielleicht nicht kuscheln, aber lass uns Gemeinschaft haben. Dazu sind wir berufen. Und wir Menschen haben uns zurückgezogen vor Gott. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns vor Augen halten müssen. Das Ziel Gottes ist zunächst, dass er mit jedem Menschen nahe sein will, dass er dich liebt und dass er mit dir verbunden und nahe sein will. Er will deine Nähe. Das ist das Ziel Gottes. 24/7. Gott ist auf nichts anderes aus als auf das. Alles andere kann er so machen. Einfach so. Kann alles machen. Es werde Licht, schwupps, funktionieren. Aber deine Nähe kann er nicht machen. Aber das ist das, wonach er sich sehnt. Mit dir zusammen zu sein. Mit dir zu reden. Und er freut sich über nichts mehr als über dein Vertrauen. Ja, der Vater kommt zu seinen Kindern und alle, die Eltern sind, wissen das, wie schön ist es, wenn die Kinder kommen und sagen, Papa, nimm mich in den Arm. Papa, ich vertraue dir. Mama, ich vertraue dir. Mama, ich habe was falsch gemacht. Nimmst du mich auf den Arm? Er freut sich über die Liebe, die wir ihm zurückgeben. Das ist Gottes Sehnsucht nach den Menschen, nach dir, nach dieser Gemeinschaft. Dazu hat Gott dich gemacht. Das ist deine Bestimmung, mit ihm zusammen zu sein. Dazu hat Gott die Welt gemacht. Das ist der große Rahmen, in dem das funktioniert. Alles, was wir sehen, ist deswegen da. Ich möchte an der Stelle euch bitten, nochmal ganz kurz innezuhalten und sich das einfach mal für dich selber nochmal, ja, vielleicht auszusprechen oder zu beten, was auch immer dir jetzt gerade hilft. Gott, dein Ziel ist, mir nahe zu sein. Du willst nichts anderes mehr, als mir nahe zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Halt es nochmal kurz aus, sprech es aus, denk darüber kurz nach, vielleicht in einem Gebet, wie auch immer. Lass uns da einen Moment still sein dazu. Und weil du so bist, weil du mit uns zusammen sein möchtest, weil du unsere Nähe suchst, deswegen nennen wir dich Vater. Deswegen nennen wir dich Vater, weil du wirklich der Vater bist im besten Sinne des Wortes. Danke, Herr Gott, dass du so bist. Danke, dass du das in die Welt gelegt hast. Danke, dass das dein Plan ist. Amen. Das ist die Sehnsucht Gottes. Ich glaube, alles, was wir jetzt reden, ist das die Basis. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dann merken wir, ja, es hat nicht funktioniert. Ja, Adam und Eva, was haben sie gemacht? Haben sich vor Gott zurückgezogen. Haben sich versteckt. Und seither ist die Menschheitsgeschichte eigentlich eine Geschichte des vor Gott Versteckens. Und vieles Böse zu tun. Und dann kam Jesus, um die Welt zu versöhnen. Ich möchte euch zwei Bibelverse jetzt in die Mitte stellen, von denen ich glaube, dass sie so ein Stück weit Schlüsselverse sind. Im 2. Korintherbrief schreibt der Paulus: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ich finde es ganz wichtig, es geht um Versöhnung. Das heißt, das, was getrennt ist, kommt wieder zusammen. Versöhnung heißt, der Adam, der sich versteckt im Busch, kommt raus und der Vater und der Mensch kommen zusammen. Versöhnung, umarmen sich, kommen sich nahe, begegnen sich wieder. Und der Paulus schreibt in Römer 3, Vers 25, durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt, durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. Das ist ein bisschen schwieriger Satz, dieses Zeichen der endgültigen Versöhnung. Ich habe das so ein bisschen dick gedruckt. Das ist eigentlich ein Ausdruck für die Deckplatte der Bundeslade. Komisch, also was hat das jetzt alles zu bedeuten? Und Paulus sagt, das, was Jesus getan hat, ist eigentlich so wie damals beim großen Versöhnungstag, als der Hohepriester die Sühne gestiftet hat. Das hat Jesus für uns getan. Er ist sozusagen gekommen und hat die Sühne für uns gestiftet. Und wir nehmen das im Glauben an. Wir sagen, ja, das gilt für mich und dann gilt es auch für mich. Jesus hat es getan und ich sage, ja, das gilt für mich und es gilt für mich. Ich möchte mich da jetzt nicht dran aufhalten, aber ich möchte diesen Hinweis aufnehmen vom Apostel Paulus auf die Sühne, auf diese Geschichte vom großen Versöhnungstag. Weil da wird in einer ganz tiefen Weise deutlich, um was es eigentlich geht bei dem Stichwort Versöhnung. Es hat zwei verschiedene Dimensionen. Der große Versöhnungstag hat zwei Rituale, zwei Dinge, die da passieren. Das erste ist der klassische Sündenbock. Kennt ihr vielleicht? Ja, in jeder Familie gibt es so einen. Das ist der immer der Depp ist, genau. In diesem großen Versöhnungstag gibt es auch einen Sündenbock. Und zwar wird der Bock genommen, dann legt der Priester seine Hand drauf und dann nimmt man diesen Bock und bringt ihn in die Wüste. Man legt die Sünde, das was falsch ist, auf diesen Bock und dann wird er in die Wüste gejagt und ist weg aus der Gemeinschaft, verbannt. Das Böse wird sozusagen rausgeschmissen durch diesen Bock. Das ist der Gedanke im Alten Testament. Was bedeutet das? Wenn wir einander sündig werden und Dinge tun, die nicht gut sind, dann passiert es, dass Dinge zwischen uns stehen. Sünde hat immer Konsequenzen, hat immer Folgen. Wenn du jemanden anlügst, hat es Folgen. Folgen für die Beziehung, Folgen für den Menschen und Folgen für dich. Es hat immer Konsequenzen und es ist immer zerstörerisch. Es hat nie etwas, dass es etwas Gutes hervorbringt. Und diese Schuld, das, was zwischen uns steht, diese Konsequenzen, die das Unheil und die Sünde in unserem Leben getan hat, die müssen wir irgendwie wegkriegen. Und genau das hat Jesus getan. Er ist der Sündenbock. All die Fehler, die wir gemacht haben, all die Dinge, die unser Leben zerstört haben, wo andere unser Leben zerstört haben oder wo wir an anderen was kaputt gemacht haben oder wo wir gefangen sind in diesen zerstörerischen Teufelskreisen, all das hat Jesus auf sich genommen und gesagt, das trage ich. Ich nehme die Konsequenzen aller Schuld auf mich und ihr seid frei davon. Das ist das, was nur Gott tun kann. Das kann nur Gott tun. Weil niemand kann kaputte Dinge wieder richtig heil machen. Aber er kann. Und wisst ihr, wir Menschen, wir können Dinge richtig kaputt machen. Wir können Menschen zerstören. Jeder von uns hat das Potenzial in sich, Menschen zu zerstören. Jeder von uns hat das Potenzial in sich, Menschen auch vom Glauben abzubringen. Das können wir. Das kriegen wir hin. Und das sind Sachen, die richtig schlimm sind. Aber Gott kann das wieder gut machen. Er ist der, der es wieder gut machen kann. Er kann das Böse aus unserem Leben herausbringen. Das ist so dieser eine Aspekt, dass wir Dinge einfach verbocken. Und dann braucht es diesen Sündenbock, der das wegbringt und uns wieder frei macht, uns wieder rein macht, all das uns abnimmt. Das ist so dieser eine Aspekt von Versöhnung. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt von Versöhnung. Zum großen Versöhnungstag gibt es nicht nur den Sündenbock, das passiert sozusagen draußen und in der Wüste. Es gibt auch ein Ritual, das im Tempel stattfindet. Und zwar wird ein Lamm geschlachtet und das Blut wird in eine Schale getan, so wie diese Taufschale hier. Und dann wird das Blut in das Allerheiligste getragen und dann wird dieses Blut auf diesen Deckel der Bundeslade gesprengt. Eigentlich in diesen Raum, wo da stehen zwei Engel, die so mit den Flügeln sich so berühren, ja, und in diesen Raum dazwischen, pfeift, in diesen Raum dazwischen wird dieses Blut gesprengt, aber das landet dann eben auf dem Deckel sozusagen der Bundeslade. Was soll dieses Ritual bedeuten? Wenn wir Menschen Böses tun und sündigen, dann richten sich diese Taten natürlich gegen die Menschen, gegen die wir sünden, vollkommen klar. Aber sie richten sich letztlich immer auch gegen Gott. Weil der Mensch, gegen den ich was Böses tue, ist ja ein geliebtes Kind Gottes. Das heißt, Gott liebt diesen Menschen, ja? Und dann komme ich und hau dem eine rein. Stell dir vor, ich gehe jetzt darüber und hau dem Jonael eine rein. Die Nele wird mir die Augen auskratzen. die wäre richtig wütend. Ja, geht doch nicht, das ist mein Kind, so, das liebe ich ja. Und ihr spürt, das ist auch in Gott, natürlich. Oder wie wir mit dieser Welt umgehen, hat er kunstvoll gemacht. Kunstvollst gemacht. Und wir sagen, scheißegal, Beton drauf, alles gut. Ja, ihr merkt, das ist was, wo Gott einen Schmerz hat. Und wo Gott sagt, hey, das tut mir weh, was ihr da tut. Und das finde ich nicht gut. Und da werde ich auch wütend. Ich werde wütend, weil ich liebe. Weil ich diese Welt liebe und die Menschen liebe, werde ich wütend, wenn ich sehe, wie die Menschen miteinander umgehen. Versteht ihr das? Und er sagt eigentlich, also diese Menschen, hey, die machen so viel Mist, so viel Mist. ich kann diesen Zorn wirklich nachvollziehen, weil er aus der Liebe kommt, aus der Liebe eines Vaters. Und was passiert da jetzt? Jesus wird sozusagen oder kommt mit seinem, gibt sein Leben, sein Blut irgendwie in die Gegenwart Gottes. Ja, so wie dieses Blut in die auf die Bundeslade gespritzt wird, so könnte man sagen, Jesus selber tritt in die Gegenwart Gottes. Also Gott tritt sozusagen in Gott. Also das ist was, was nicht zwischen Menschen irgendwie passiert, sondern in Gott. Und diese zwei Dimensionen, die sich in Gott finden, nämlich auf der einen Seite der Zorn und auf der anderen Seite Jesus, der sein Leben hingibt, die tiefste Liebe. Und dann berührt sich die Liebe Gottes mit dem Zorn Gottes. Ich finde, es ist ein schönes Bild zu sagen, die Liebe löscht den Zorn Gottes. In sich löscht Gott die Liebe, den Zorn durch seine Liebe. Das ist die zweite Dimension. Und deswegen, weil der Zorn Gottes durch die Liebe Gottes überwunden ist, kann Gott sich dann wieder neu jedem Menschen in Liebe zuwenden. Das Böse ist nicht vergessen, sondern es ist überwunden durch die Liebe. Und ich finde es wichtig, dass wir immer diese beiden Aspekte auch zusammenhalten. Auf der einen Seite, ja, es ist unsere Sünde, Sündenbock. Und auf der anderen Seite dieses Geschehen in Gott, dass die Liebe den Zorn überwindet. Und als Jesus am Kreuz stirbt, verbindet er diese beiden Dinge und tut sie für uns. Und du bist eingeladen zu sagen, ja, das glaube ich. Das nehme ich für mich persönlich an. Und dann gilt es für dich. Dann darfst du ganz und gar in und aus der Nähe Gottes leben. Dann wendet sich Gott dir zu. Also Wiederherstellung des Zerstörten und Reinigung, so das eine, die eine Dimension, und die anderen Wiederherstellung der unmittelbaren Nähe und Kindschaft zu Gott. Das ist so die andere Dimension. Das ist eigentlich Versöhnung auf den Punkt gebracht. Jetzt gelingt es uns aber nicht so super immer. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses, ja, ich darf in der unmittelbaren Nähe und Gegenwart Gottes leben, ich weiß, das ist sozusagen etwas, was mir Gott geschenkt hat, aber ich merke, in meinem Alltag lebe ich das nicht. Man kann es vielleicht so sich deutlich machen, also hier leben wir, so, das ist so die Zeitschiene, und dann erkennen wir, dass Jesus uns wirklich in diese Gegenwart Gottes hineinnimmt und wir merken, wow, super, ich bin ein Kind Gottes. Toll. Und bin damit ganz nah bei Gott. Für immer. Super. Aber ich weiß nicht, wie du deinen Alltag lebst. In meinem Alltag ist es so, dass ich nicht immer in dieser Realität hier lebe. Das hier unten ist unglaublich mächtig. Eigentlich denke ich immer noch, ich muss meine Probleme selber lösen. Ich muss mich um alles selber kümmern. Ich lebe oft nicht in dieser Realität, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin, dass ich vertrauen kann, dass ich auch nicht mich vergleichen muss mit irgendjemand und so weiter und so fort. Ja. Ich lebe oft nicht in dieser Realität. Und das merken wir auch, dass wir immer wieder sündig werden aneinander. Wir leben, hier ist so eine Diskrepanz, die jeder von uns wahrscheinlich in seinem Leben wahrnimmt. Und vielleicht in Klammer auf, wenn du sie nicht wahrnimmst, schau mal ganz genau hin, dann wirst du sie wahrnehmen. Und eigentlich geht es jetzt darum zu sagen, hey, wie können wir das hier immer mehr, keine Ahnung, immer mehr überwinden? Wie können wir immer mehr das leben, was wir eigentlich sind, Wie können wir immer mehr dieses Kindsein Gottes nicht nur sein, sondern auch das wirklich leben und tun und daraus 24/7 unseres Lebens ausgestalten? Und ich glaube, dass wir deswegen ein paar Dinge lernen müssen. Das erste zum Beispiel, immer wieder um Vergebung bitten. Diesen Sündenbock, den brauchen wir ständig. Immer wieder den Müll wegschaffen. Immer wieder den Müll wegschaffen. Es ist gut, dass die Müllabfuhr nicht mehr streikt, ja, sondern am besten kommt die jede Woche oder jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Hausmüll ist. Wenn man da zu lange liegt, dann fängt er an zu stinken. So, immer wieder Müll entsorgen. Und wir müssen das lernen, immer wieder in der Gegenwart Gottes zu leben. So schnell rutscht mir das durch, dass Gott da ist, dass er nichts anderes will, als mit mir zusammen sein. Das immer wieder in mein Leben mit reinzunehmen. Bill Johnson sagt mal, ich finde dieses Wort ganz gut, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber wir haben ein Leben lang gelernt, alles allein zu tun. Das ist das, was wir ein Leben lang gelernt haben. Eines der ersten Worte, das Kinder lernen, wenn sie klein sind, ist selber. Selber. Wir wollen alles selber machen. Ist ja auch gut für Kinder, dass sie lernen, die Dinge selber zu machen, nichts dagegen bei Kindern. Aber wir meinen immer noch, wir müssten alles selber machen, wenn wir groß sind. Aber wir werden das einfach nicht schaffen. Und diesen Prozess hier, das, was ich so mit grün hier eingetragen habe, das nennt man Jüngerschaft. Das nennt man Leben in der Nachfolge. Es geht letztlich darum zu lernen, wie man Gottes Kind ist. Und der Einzige, der das in einer wunderbaren Weise uns zeigen kann, ist Jesus selber, weil er ist der Sohn. Ja? Er ist der Sohn. Das heißt, wenn wir lernen wollen, wie ein Kind Gottes zu leben, dann macht es Sinn, den anzuschauen und von dem zu lernen, der Einzige ist, der das wirklich kann. Nämlich vom Sohn, nämlich von Jesus. Und was sind diese Dinge, die wir da lernen sollen? Es ist ein ständiger Umdenkprozess. In Markus 1,15 sagt Jesus, ändert euren Sinn und glaubt. Also ändert euren Sinn heißt, denkt ständig um. Zum Beispiel, wir haben gelernt, jeder von uns hat gelernt, ich muss auf mich selber gucken. Ich bin für mich selber verantwortlich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme. Das ist das, was wir alle gelernt haben. Aber wenn ich ein Kind Gottes bin, dann darf ich lernen, der Vater sorgt für mich. Er ist für mich da. Und ich habe eigentlich schon alles, weil ich bin der Erbe des Reiches Gottes. Ihr merkt, das sind zwei komplett verschiedene Realitäten. Und ich muss lernen, immer wieder in diese zweite Realität hineinzukommen. Der Vater sorgt für mich. Ich muss nicht gucken, komme ich zu kurz, sondern nein, der Vater sorgt für mich. Und ich muss diesen Satz mir immer wieder vor Augen halten, immer wieder umdrehen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und dieser Prozess geht auch weiter, dass wir ja immer wieder lernen müssen, dem Vater zu vertrauen. Der Vater weiß, dass ihr all das braucht. Du hast vor irgendwas Angst? Der Vater weiß das. Der Vater weiß, was du brauchst. Und der Vater sorgt sich für dich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, nachts aufzuwachen und an was zu denken, ein Ereignis oder eine Situation fällt einem ein und dann kann man nicht mehr einschlafen. Ich habe das oft. Sehr oft. Und das ist für mich dann immer wieder auch so ein Umdenken. Du musst dir keine Sorgen machen. Der Vater weiß um das. Er kümmert sich drum. Sein Problem. Er hat die Lösungen im Griff. Kleines Beispiel. Letzte Woche, Donnerstag. Wir haben ja den Gottesdienst geplant und festgestellt, wir haben niemand, der Gitarre spielt. Und wir hatten auch niemand, der singt. Donnerstagabend hat dann die Lisa gesagt, ach, ich habe den Eindruck, ich sollte doch singen. Aber alleine kann ich es nicht. Es braucht noch jemand dazu. Und am Donnerstagabend hat sich herausgestellt, dass der Leo zufällig mit der Kathi in München ist. Und dann haben wir ihn gefragt, ah Leo, wenn du schon mal da bist, hast du vielleicht Lust, Gitarre zu spielen im Gottesdienst? Und er hat ganz spontan zugesagt. Und heute Morgen habe ich mitbekommen, dass die Vicky ganz spontan gesagt hat, ich setze mich auch noch ans Klavier. Und wir hatten eine wunderschöne Band. Und ich habe von Mittwoch auf Donnerstag eine schlaflose Nacht gehabt. Und habe mir gesagt, sorg dich nicht. Der Vater kümmert sich. Der Vater sorgt. Und er hat für mich gesorgt in einer fantastischen Weise. Dank an euch beide, dass ihr eingesprungen seid. Und auch an Lisa. Mega cool. Und Benny, der das Team noch verstärkt hat an der Cajon. Dankeschön. So eine kleine Geschichte. Aber das sorgt dich nicht. Vertrau. Lernen zu vertrauen. So wie die Jünger Jesus vertrauen mussten. Immer wieder haben sie das gelernt. Und lernt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus und sagt, ihr werdet Anteil an der Gegenwart Gottes in eurem Leben bekommen. Das ist sein Gebetsanliegen für die Gemeinde in Ephesus, dass das passiert. Und er betet deswegen, weil die Gemeinde noch nicht ist, weil sie da noch nicht ganz drin ist. Und so betet Paulus letztlich auch für uns, dass wir immer mehr die Gegenwart Gottes hineinkommen. Und dass wir dann auch in unsere Berufung treten, diese Welt, in dieser Welt zu herrschen. Das heißt, in einer guten Weise in dieser Welt zu leben, um das Gute, was Gott möchte, für diese Welt hervorzubringen. Im neuen Leben zur Herrschaft gelangen durch Christus. In einer guten Weise über diese Welt zu herrschen. Über die Beziehungen, in denen ich lebe, die Menschen, die mir anvertraut sind, in meiner Arbeit, in einer guten Weise mit den Dingen umzugehen, wozu Gott mich berufen hat. Das ist ein Prozess von Jüngerschaft. Und der Sinn von diesem Prozess ist, dass ich das, was ich hier eigentlich habe, immer mehr tatsächlich lebe. Dass es immer mehr ins Leben kommt. Jetzt kannst du sagen, das klingt jetzt ziemlich anstrengend, da muss man so viel machen, aber Jesus sagt, er ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben. Jesus behauptet, das Beste, was uns passieren kann, ist so zu leben. Und es macht auch Sinn, weil das ist genau das, was wir am Anfang hatten, dass Gott und Mensch zusammen waren in diesem Garten Eden. Und er lädt dich ein, zu sagen, komm, lass uns zusammen auf diesen Weg gehen und versuchen, so weit wie möglich da hinzukommen. Ich möchte schließen mit einem Bibelwort aus Philipper 2, Vers 12 und Vers 13, das in einer ganz engen Weise diese beiden Dinge zusammenbringt. Da redet Paulus zunächst mal von der Jüngerschaft. Er redet über die Philipper und sagt, hey, hört auf mich so wie bisher und macht es nicht nur dann, wenn ich da bin, sondern tut es vielmehr erst recht dann, wenn ich nicht da bin. Er sagt also, Jüngerschaft hat nicht damit zu tun, dass ich da bin und aufpasse und dass ihr es dann macht. Ja, sozusagen, wenn der Lehrer da ist, hört man zu und tut fleißig. Wenn der Lehrer fort ist, tanzt man auf den Tischen. Ja, nee, sondern das ist ja euer Ding. Ihr habt ja den Gewinn, wenn ihr da weitermacht. Das heißt, macht es auch, wenn ich nicht da bin. Und es geht um eure Rettung, setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Ja, es geht um eure Rettung. Und Rettung meint jetzt nicht, dass wir das hier haben, das haben wir schon. Es meint, dass wir das, was wir als Ziel haben, dass wir das tatsächlich auch ergreifen, dass es in unseren Alltag, in unser Leben kommt. Das ist das, wohin Paulus die Philipper ermutigt und sagt, hey, da, geht dahin, lernt es. Lernt immer mehr aus der Gegenwart Gottes zu leben, lernt zu vertrauen, lernt das zu leben, was ihr eigentlich habt. Und dann kommt der zweite Satz, und da geht es dann um die Versöhnung, die Grundlage ist von dem. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt, er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Alles kommt von Gott. Es geht darum, aus der geschenkten Versöhnung heraus zu lernen, in das hineinzukommen, was Gott uns gegeben ist. Es geht aus der geschenkten Versöhnung heraus darum, den Weg der Jüngerschaft zu gehen und von Jesus zu lernen, wie das eigentlich funktioniert, Kind Gottes zu sein und wie sich das anfühlt. Das ist der Weg, den Jesus mit dir und mit uns gehen möchte. Und ich lade euch ein, jetzt noch einen Moment vielleicht innezuhalten, still zu werden und diese zwei Aspekte nochmal nachzudenken. Und auf der einen Seite zu sagen, wow, was für ein Geschenk, hier wirklich Kind Gottes sein zu dürfen. Und dann aber auch zu sagen, wenn du möchtest, Jesus, ich möchte in diesen Weg auch eintreten, dir nachzufolgen. Ich möchte immer mehr dahin kommen, dass das, was ich habe, dass ich es auch lebe. Dass das, was ich bin, auch durch mich hindurch klingt. Ja, da sind wir wieder bei diesem Bild von dem Klangholz. Je mehr ich da bin, desto mehr klingt er durch. Hier unten klinge eher ich durch. Und das will nicht jeder hören. Lass uns einen Moment, ich würde ein kurzes Gebet sprechen, dann lass uns einen Moment still sein. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und uns versöhnt hast. Wir danken dir, dass du alle Sünde weggenommen hast. Wir danken dir, dass du den Zorn des Vaters gestillt hast. Wir danken dir, dass du alles gut gemacht hast. Wir danken dir, dass wir wieder, so wie es gedacht war, ganz nah am Herzen des Vaters sein dürfen, jeder von uns. Und dass du jeden von uns zu seinem Kind gemacht hast. Und da, wo wir noch nicht da sind, möchte ich dich bitten, dass du mir hilfst, immer wieder zu lernen, dein Jünger zu sein, dir nachzufolgen und von dir zu lernen, damit ich immer mehr zu dem werde, was ich eigentlich bin. Damit ich immer mehr zu dem werde, was ich eigentlich bin.